Mother Talks Music.
So. Okay, hier noch die Lautstärkeregler anpassen. Ja. Oh. Hallo. Ich bin Mother Martin. Mein Mikro ist schon an. Ja, dann gibt's jetzt hier Mother Talks Music, schätze ich mal. Und zwar natürlich die erste richtige Folge. Wie ihr alle wisst, warum kommt die erst am Montag? Was war denn da los? Ich habe doch gesagt Sonntag. Tja, das hat einen guten Grund, kann ich euch sagen. Ich habe es nämlich gestern schon versucht und da kam einfach nur Scheiße bei raus. Ich habe es nicht gefühlt. Den ganzen Tag war Regen, Unwettermeldung, Sturm, Böen, starke Niederschläge, alles grau. Ja, und ich muss sagen, ich kann nicht leugnen, es schlug mir aufs Gemüt. Aber heute sah das da draußen ganz anders aus. Es war nämlich ein sonniger Tag, ein laues Lüftchen zog mir ums Näschen und heute ist mein Gemüt besser. Heute fühle ich's. Bis jetzt noch kein noch keine lange Redepause. Das wird was. Jedenfalls habe ich gestern schon was aufgenommen und dabei gemerkt, so wird es nicht gut klappen, weshalb ich jetzt mein Konzept wieder umgeworfen habe und komplett neu aufnehme. Genau, dazu später mehr. Ich möchte euch erstmal recht herzlich danken für das viele Feedback, was ich auf die erste Pilotfolge bekommen habe. Das kann gerne in Zukunft weiter so laufen. Und ich kann leider an dieser Stelle natürlich nicht auf das ganze Feedback Bezug nehmen, aber überlege, ob ich vielleicht ab und zu mal kleine Folgen einstreue, wo ich mir extra sozusagen die Feedbacks vornehme. Da sind nämlich teilweise wirklich super spannende Punkte dabei, die man auch abseits der Musik mal diskutieren könnte. Zwei Sachen möchte ich allerdings kurz rausgreifen. Zwei Kommentare zu der ersten Folge, und zwar betraf der eine Kommentar die Länge der Folgen. Da hat mir ein guter Freund gesagt, er ist normalerweise nicht so der Podcaster. Und das hat auch damit zu tun, dass seine Aufmerksamkeitsspanne das meistens nicht so gut zulässt. Und es ihm schnell so vorkommt, als ob er seine Zeit verschwenden würde. Dann hat er gemeint, er fände eigentlich Folgenlängen von 20 Minuten gut. Und so nachvollziehbar der Wunsch auch ist, kann ich dazu sagen, das wird bei diesem Podcast nicht so umsetzbar sein, weil ich Musik halt wirklich in der Tiefe besprechen möchte. Und wenn ich mir nur 20 Minuten Sendezeit sozusagen nehmen würde, dann wäre das mehr eine Auflistung von meinen Lieblingsplatten, die ich als nicht so gehaltvoll erachten würde. Und das zweite Feedback betraf meine spitzen Kommentare in Richtung Achtsamkeit und Esoterik. Das ist ein Feedback, was ich auf jeden Fall gerne annehme. Ich hoffe, dass sich nicht viele Personen da angesprochen bzw. beleidigt gefühlt haben. Vom Konzept der Achtsamkeit halte ich natürlich sehr, sehr viel. Die Welt könnte definitiv mehr Leute gebrauchen, die ihr eigenes Innenleben reflektieren und auch Rücksicht auf das Leben der anderen Personen nehmen. Aber es gibt natürlich auch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Auswüchse der ganzen Sache, die mir nicht so gefallen. Und da, so erklärt sich quasi der schnippische Kommentar. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Das wird wahrscheinlich öfter an manchen Stellen mal vorkommen, dass man einen bestimmten Spruch oder Kommentar mit einem Augenzwinkern verstehen sollte. Genau. So, dann noch ein Anliegen von mir selbst, auch was die letzte Folge anging. Da habe ich auch an einer Stelle mal ein bisschen das Fuse-Magazin gebasht. Ich habe mich in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen mit dem Magazin beschäftigt und auch den Podcast von den Kollegen noch mal angehört. Und auf der Homepage vom Fuse-Magazin erklärt das Magazin selbst quasi, dass es auf Werbeeinnahmen angewiesen ist, weil es die Zeitschrift, die es schon sehr, sehr lange umsonst gibt, umsonst halten will. Das ist natürlich sehr respektabel. Ich wollte nicht, dass das so rüberkommt, als ob ich das einfach mal so abwatsche. Da steckt richtig viel Liebe und Arbeit dahinter. Genau. Und das wollte ich nochmal klarstellen und an der Stelle auch nochmal auf deren Podcast verweisen. Das ist natürlich letztendlich, klar, es ist ein Musikpodcast hier und auch bei denen immer eine Frage des Geschmacks. Und genau, meinen Kommentar sollte man so verstehen, dass der Geschmack früher von der Fuse besser getroffen wurde. Gut, damit aber auch genug der Worte vorab und wir können zum eigentlichen Thema der Folge kommen. Ich habe für das Jahr 2010 meine Top 10 Alben aufgelistet und geordnet. Und das Konzept, wie ich jetzt vorgehe, stelle ich nochmal kurz anhand dieser Folge hier vor. Es ist wie gesagt eine Top 10 geworden, das heißt, ich habe viel aussortiert. Weil ich diese Alben, die ich aussortiert habe, aber nicht komplett unter den Tisch fallen lassen will, werde ich, nachdem ich meine Top 10 vorgetragen habe, eine Further Listening-Sektion besprechen, wo sich dann in dem Falle von 2010 die Alben 11 bis 21 befinden. So habt ihr natürlich dann die Freiheit zu sagen, okay, reicht jetzt, beim Further Listening schalte ich ab. Dann gibt es auch noch in jedem Jahr EPs, die erschienen sind, die ich auch besprechen möchte. Und auch das würde sich dann hinter dem Further Listening-Teil befinden. Und wer dann noch Bock hat, der kriegt noch kurz meine Liste vorgelesen aus dem Jahr 2010, die ich damals für das Oldschools Network angefertigt habe. Auf der Liste waren Alben und EPs miteinander vermischt. Und das soll hier jetzt eben nicht fortgeführt werden, sondern getrennt werden. Eine EP ist eine Extended Play, eine kürzere Form eines Albums, quasi die Zwischenform zwischen einer Single und einem Longplayer, wenn man von Schallplatten spricht, und hat meistens, ja, was kann man da sagen, 8 bis 28 Minuten Spielzeit, 4 bis 9 Tracks, kommt natürlich drauf an, Hardcore-Bands haben kurze Spielzeiten, genau, ich denke, bei vielen Veröffentlichungen kann man sich darum streiten, ob es jetzt ein Album oder eine EP ist, das ist manchmal nicht so ganz klar. Ansonsten ist es noch so, dass ich mir keine neuen Veröffentlichungen angehört habe, rückwirkend. Also nichts, was ich nicht in der Zwischenzeit schon kennengelernt habe, sodass es sein kann, dass einige Sachen nicht auftauchen. Ich habe, wie gesagt, in der Recherche für die Folge auch nochmal die Listen der Kollegen bei Oldschools angeguckt. Und es gibt einige Veröffentlichungen, wo ich mir sehr sicher bin, dass die mir gefallen würden, wenn ich sie anhören würde. Dann würde aber natürlich die Folge ins Uferlose gehen. Beispiele für das Jahr 2010 von solchen Alben sind The Suburbs von Arcade Fire, Option Paralysis von Dillinger Escape Plan und Swim von Caribou. Da habe ich teilweise schon reingehört, aber noch nicht genug für ein abschließendes Urteil. Gut, wer sich nicht spoilern will, der sollte, bevor er die Folge hört oder sie die Folge hört, nicht in die Slides bei Instagram oder Facebook gucken, wo die Reihenfolge dann schon gezeigt wird. Wem es Wumpe ist, ist es Wumpe. Ansonsten werde ich auch noch Timestamps in die Beschreibung von den Podcast-Folgen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen platzieren, dass ihr, wenn ihr wollt, spulen könnt und dann auch wisst, wohin ihr spulen müsst. So, dann ist erstmal alles organisatorisch abgefrühstückt und wir können endlich starten. 2010. Was habt ihr da gemacht? Hä? Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich war nämlich 20 und hab sozusagen mein Studium angefangen. Bei mir war es so, ich hab keine Ahnung gehabt, was ich nach der Schule machen soll mit meinem 2,6 Abischnitt. Hab dann ein Biologiestudium in Gießen angefangen. Hatte aber das Glück, im Losverfahren einen Platz für den Studiengang Psychologie zu gewinnen. Das allerdings in Mainz. Und so ergab es sich, dass ich kurzerhand sozusagen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von meiner ersten WG in Gießen-Kleinlinden in ein privates Wohnheim nach Mainz gezogen bin. In diesem privaten Wohnheim gab es 20 Leute, die da auf zwei Stockwerken gewohnt haben und sich eine Gemeinschaftsküche mit nur 2 von 4 funktionierenden Herdplatten geteilt haben. Wir hatten alle Nasszellen in unseren Zimmern. Das bedeutet, da stand quasi ein Plastikcontainer drin, in dem sich dann wiederum unsere Duschen und unsere Toiletten befanden. Und so erklärt sich dann auch, warum ich in dem Zimmer nie Besuch empfangen habe, obwohl ich da ungefähr ein Jahr drin gelebt habe. Jedenfalls bin ich in Mainz nicht so gut angekommen, was auch nicht nur an diesem Zimmer lag, sondern auch daran, dass ich im Studiengang nachgerückt bin, die Gruppen schon geformt waren und bla bla bla. Jedenfalls hatte ich sehr viel Zeit, um Musik zu hören in meinem Zimmer und habe das auch gemacht. Am Wochenende bin ich noch nach Hause gependelt in den Westerwald, wo ich ursprünglich herkomme, um da mit meiner Band zu proben, mit meiner ersten Band. Shoutout an meinen 3er BMW von damals, immer noch beste Auto, was ich je hatte. Und ansonsten war eigentlich das Studium eher so zweitrangig und Musik hören und auf Konzerte gehen auf jeden Fall erstrangig. Es war noch ziemlich viel los, gerade wenn man jetzt so rückblickend aus einer Corona-Zeit da drauf guckt. Es muss wirklich fürchterlich sein für die Leute, die jetzt gerade 20 sind und schon seit 2 Jahren im absoluten kulturellen Niemandsland verweilen müssen. Naja, jedenfalls hat man sich regelmäßig in die Autos reingeschmissen und ist zusammen auf Konzerte gefahren. Im Exhaus in Trier, im Schlachthof in Wiesbaden, im Underground in Köln, RIP, Shoutout, ja, in der Oettinger Villa in Darmstadt, im Vortex in Siegen und so weiter. Also eine Menge Musik und damals auch noch sehr stark beeinflusst von Punk, Hardcore, Metal. Das zeigt sich auch in dieser Liste, die gleich folgt. Allerdings gab es auch damals schon bei mir erste Anzeichen für eine Öffnung des Musikgeschmacks in Richtung Indie und vielleicht sogar Electro. Genau, ich habe mir eine kleine Übersicht gemacht und würde grob einteilen, dass von den 21 Alben, die jetzt besprochen werden, 6 etwa in den Punk-Bereich fallen, 8 in den Metal-Bereich, 6 in den Indie-Bereich und 1 in den Rap-Bereich. Wobei ich sagen würde, eins von diesen Indie-Alben hat auch starke Elektro-Anteile mit drin. Das ist natürlich ein bisschen random, ein Album jetzt entweder in den Punk oder in den Metal oder in den Indie-Bereich zu stopfen. Aber die Verkomplizierung kann ja dann später noch beim Besprechen der Platten kommen. Gut, vielleicht ging es euch auch so, dass ihr zu der Zeit super viel Musik gehört habt. Ich habe jetzt in den Statistiken für die Podcasts gesehen, dass die meisten Hörer so ungefähr in meinem Alter sind. Da war ein sehr großer Prozentsatz 28 bis 35 Jahre alt. Das heißt, ihr wart damals auch 18 bis 25 und wahrscheinlich auch viel auf Konzerten unterwegs. Der Grund, warum ich es wichtig finde, da kurz drauf einzugehen, ist, dass Musik natürlich auch immer an bestimmte Dinge geknüpft ist. An Umstände, an Personen, an Lebensphasen. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass bestimmte Songs oder Alben häufig an eine bestimmte Person gekoppelt sind für mich. Oder vielleicht an ein bestimmtes Ereignis. Und dementsprechend kann natürlich der persönliche Wert einer Veröffentlichung steigen oder sogar sinken, dass man die Veröffentlichung dann meidet. Jo, so viel nur vorweg. Es kann ja auch sein, dass sich manche Leute wundern, warum hat er den Scheiß denn auf der Liste? Und dann wäre das die Antwort dafür. Jedenfalls sind wir jetzt soweit und können mit der Top 10 starten.
Mother Talks Music Top 10.
Woo! Top 10. Okay, los geht's. Platz Nummer 10. Not Like This von Iron Cheek. Eine Punkband aus Long Island. Die Platte ist rausgekommen auf Dead Broke Records und auf dem deutschen Label Yo-Yo Records. Iron Cheek, was soll ich sagen? Meine schönsten Erinnerungen mit Iron Cheek verknüpft sind natürlich die infamous Konzerte in einem privaten Kölner Etablissement, das hier nicht namentlich genannt werden sollte. Und wer da war, kann mit Sicherheit nachvollziehen, wie ich dazu komme. Das ist wirklich ganz großes Kino. Die Band war da aber auch nicht nur zweimal. Ich habe die Band da zweimal live gesehen, sondern so öfter, vielleicht sogar 4-mal, mindestens 3-mal. Und wer noch öfter da war, Glückwunsch, weil das ist ein Ding. Iron Cheek im Privat in Köln ist ein Ding. Für mich ist diese Band der Prototyp für eine bestimmte Art von Punkrock. Unglaublich eingängig, wirklich zum Mitsingen gemacht. Großartige Refrains, krass gute Lyrics, die wirklich diesen Vibe, den eine Iron Cheek Live-Show dort hatte, einfach auf den Punkt bringt. Iron Cheek für mich sozusagen, ja, verkörpern so ein Broke-Ass-Lifestyle-Sound. Irgendwie mein Leben geht den Bach runter, aber egal, ich habe trotzdem eine geile Party mit meinen Friends und sauf mir einfach einen hinter die Binde oder greif zur Limo-Kiste, wie ich es halt haben will. Ich würde sagen, es gibt natürlich viele Gangarten von Punkrock. Iron Cheek wäre so, würde ich sagen, Richtung Gainesville-Sound. Also wenig verspielte, vertrackte Gitarren, wie jetzt zum Beispiel bei Strung Out. Mehr Powerchords und auch ein bisschen Reibeisenstimme. Ich finde, Iron Cheek ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man auch als Punk in Würde altern kann. Ich denke, da gibt es eine Menge Negativbeispiele, die dann nach außen doch eher eine gewisse Bitterkeit und einen Zynismus ausstrahlen. Und Iron Cheek sind wirklich das komplette Gegenteil davon. Also wenn ihr nochmal die Gelegenheit bekommt, die Band live zu sehen, was natürlich sehr zu hoffen ist, nehmt sie wahr. Meiner Meinung nach ist Not Like This das beste Album von Iron Cheek, was aber natürlich nicht heißen soll, dass ich nicht auf den Veröffentlichungen, die dann darauf folgten, nicht auch noch gute mitsingbare Punk-Songs befinden. So, dann sind wir schon bei Platz 9. Symptoms and Cures von der kanadischen Hardcore-Punk-Band Comeback Kid. Über Victory Records weltweit vertrieben. Comeback Kid, dazu könnte ich auch ein Buch schreiben. So, auch gerne eine ganze Folge machen, in der ich den ganzen Back-Katalog beschreibe. Denn Frage an euch, gibt es ein schlechtes Comeback-Kid-Album? Noch eine Frage, was ist das beste Comeback-Kid-Album? Ich finde, das ist schwierig zu beantworten. Ich habe immer gedacht, Wake the Dead, das glaube ich auch immer noch. Aber als ich mich jetzt wieder mit Symptoms and Cures beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, wow, das ist auch krass gut. Und die Band hat jetzt gerade ihr neuestes Album Heavy Steps rausgebracht. Ist es auch gut? Meiner Meinung nach war noch kein schlechtes Album dabei. Wenn ihr eins findet, könnt ihr mich gern darauf hinweisen. Comeback Kid für mich persönlich eine super wichtige Band, weil es die Band war, die mich als erstes zur Hardcore-Szene geführt hat. Mein erstes großes Hardcore-Konzert war die Persistence Tour 2006 im Schlachthof in Wiesbaden. Da hat Comeback Kid mitgespielt mit Walls of Jericho, Terror, Sick of It All und Madball und noch irgendeine sechste Band, glaube ich. Ja, und das war auf jeden Fall eine Erleuchtung. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Und das habe ich mir ever since gedacht. Auf Hardcore-Shows. Ja, davor war ich nur mal in Köln bei Leftover Crack. Punk-Show, noch ein bisschen ein anderer Touch. Aber wie gesagt, dieses Konzert hat wirklich das, klar, da schwingt jetzt eine Menge Pathos mit, aber alles verändert für mich. Und ohne Comeback Kid hätte es wahrscheinlich länger gedauert, bis es Klick gemacht hätte. Jo, Symptoms and Cures ist das zweite Album mit Andrew Neufeld am Gesang, der vorher Gitarre gespielt hat. Wie die meisten von euch vielleicht wissen, hatte Comeback Kid auf den ersten beiden Alben einen anderen Sänger, Scott Wade. Mit dem gab es auch 2013 nochmal eine Tour, auf der er eben die beiden ersten Alben dann mit der Band gespielt hat. Die habe ich leider verpasst. Die hat auch auf dem Grötzrock Festival in Belgien Halt gemacht. Ich weiß, man spricht Grötzrock eigentlich anders aus, aber ich kann es nicht. Deswegen bleibt es mal dabei. Und ja, deswegen ewiger Neid auf die Leute, die das miterleben durften. Ich finde, an Comeback Kid lässt sich eine sehr interessante Frage bedenken. Und zwar das Gateway-Album, mit dem man eine Band kennenlernt. Ist es quasi noch fair, eine Band danach zu beurteilen? Also man wird immer, so ist es bei mir und ich denke, so ist es bei vielen anderen auch, man wird immer, wenn man eine Band kennenlernt, mit einer Veröffentlichung, die einem gefällt, natürlich die neuen Veröffentlichungen an diesem Anker messen. bemessen. Dementsprechend ist das Urteil unfreier. So auch bei Comeback Kid. Ich habe die Band mit Wake the Dead eben kennengelernt. Ich kenne Leute, ich hatte da jetzt auch nochmal ein bisschen Rücksprache, weil mich diese Frage, was ist das beste Comeback Kid Album, beschäftigt hat. Die haben gesagt Broadcasting, weil sie Comeback Kid mit Broadcasting, dem dritten Album, kennengelernt haben. Und es wird mit Sicherheit auch Leute geben, die dann vielleicht Die Knowing sagen. Mega spannende Frage, finde ich, weil das Urteil ist eben viel weniger objektiv, vermutlich. Ein bisschen verzerrt. Ganz häufig sagt man, ja, ich bin irgendwie enttäuscht von dem neuen Album von XY, obwohl es eigentlich wahrscheinlich objektiv, soweit man das eben beurteilen kann, eine super geile Platte ist, aber eben nicht das, was man erwartet hatte. Ja, einfach mal in den Raum gestellt, ne? Nummer 8. Endless Roads von Miles Away. Eine Hardcore-Punk-Band aus Perth, Australien. Hat Endless Roads auf dem amerikanischen Label Six Feet Under rausgebracht. Von dem Label hat man in den letzten Jahren nichts mehr gehört. Leider gibt es diese Platte, Endless Roads, nicht auf Spotify. Andere Veröffentlichungen von Miles Away schon. Vielleicht sollte ich die mal kontaktieren. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Grund gibt. Wenn ihr die Platte hören wollt, was ich sehr empfehle, dann solltet ihr Bandcamp bemühen, weil das Album gibt es zwar auch auf YouTube, aber da variieren die Lautstärkepegel und das ist beim Durchhören suboptimal. Auch Bandcamp ist eigentlich suboptimal, weil es bei Bandcamp längere Ladezeiten zwischen den Songs gibt, verglichen mit Spotify, und Endless Roads so ein Album ist, was auf jeden Fall so geschrieben wurde, dass die Songs ineinander übergehen, ineinander fließen. Ist ja auch, finde ich, durchaus ein Gütekriterium eines Albums, wenn ein guter Flow vorherrscht, und das ist auf Endless Roads definitiv der Fall. Weil die Platte nicht auf Spotify ist, schätze ich mal, dass das zumindest ein Mitgrund ist, habe ich das viel zu wenig gehört. Und deshalb gut, dass ich diesen Recap 2010 nochmal mache, weil es gibt einfach manche Platten, die man sonst, keine Ahnung, ob man sie nochmal gehört hätte. Diese ganzen Alben fliegen natürlich auf irgendwelchen alten Festplatten noch rum bei mir. Jetzt ist man an Spotify gewöhnt, die guten alten Mediafire-Zeiten, wo man sich einfach alles runtergeladen hat. Da schwirren natürlich vielleicht sogar noch Terabytes auf irgendwelchen Festplatten rum. Was man da wahrscheinlich für Schätze finden würde, wenn man nochmal reinguckt. Naja, zurück zu Miles Away. Eine ziemlich melodiöse und schnelle Hardcore-Punk-Band. Also wer auf 2005 bis 2010 steht, auf Have Heart, auf Sinking Ships, auf Gold Alone, der sollte hier gut bedient sein, falls er die Band noch nicht kennt. 2015 gab es noch eine LP namens Tide. Die Band hat dann auch noch mal eine große Tour in Europa gespielt mit Modern Life is War, Touche Amore und den Gorilla Biscuits. Danach hat man dann allerdings nicht mehr so viel gehört. Der Gitarrist Adam Crow lebt, so zumindest mein letzter Stand, in Berlin. Dementsprechend waren vermutlich auch Touren dann ab einem gewissen Punkt schwierig. Hat auch ausgeholfen bei Defeater oder mal mitgespielt. Und vor einem Jahr ist dann auch der Bassist von Miles Away verstorben, so dass von der Band vielleicht nichts mehr zu erwarten ist. Jedenfalls, wenn ihr die Band auschecken wollt, würde ich sagen, ist Endless Roads auf jeden Fall das beste Album und der beste Startpunkt. Die Veröffentlichungen davor sind deutlich schneller und ungeschliffener, weniger Melodien, und das ist, finde ich, das, was Endless Roads so hervorragend macht. Also vor allem der Song Anywhere, aber es gibt auch noch eine Menge andere Songs, die hier rausstechen, bleiben deutlich mehr im Ohr als der Rest der Diskografie von Miles Away, meiner Meinung nach. Auf meiner ursprünglichen Liste für Oldschools hatte ich Endless Roads noch deutlich höher eingestuft, und in Retrospektive ist die Produktion zwar gut, kann aber nicht mit den unglaublich guten Produktionen von den Alben mithalten, die jetzt noch kommen werden. Das ist natürlich eine Sache, die man Hardcore-Punk-Veröffentlichungen öfter anlassen könnte, je nachdem, ob man halt eben drauf steht oder nicht drauf steht. Hat natürlich eine nicht so professionelle Produktion auch einen gewissen Charme. Es kommt eher das Gefühl von einer Live-Show rüber. Aber wenn ich dann jetzt halt von zu Hause aus höre und überlege, was würde ich auflegen auf meinem Plattenspieler oder was würde ich sogar mit auf eine einsame Insel nehmen wollen, dann spielt die Produktion eben dann doch eine große Rolle. Da sind wir beim Stichwort. Platz Nummer 7 ist das Album Lock and Key von Cruel Hand. Das ist ebenfalls eine Hardcore-Punk-Band aus Portland, Maine und hat ihr zweites Album Lock and Key auf Bridge 9 veröffentlicht. Zweites Album? Vielleicht doch das dritte. Es gab nämlich vor noch Without a Pulse und Dings, Prying Eyes. Jo, und dann kam 2010 Lock and Key, was einige Leute in der Hardcore-Szene vor den Kopf gestoßen hat. Böse Zungen haben behauptet, es ist ein purer Metallica-Rip-Off. Ich würde sagen, ne, das stimmt nicht. Es ist einfach nur eine unglaublich vielseitige Band, die halt auf dem Album nach Metallica ein bisschen vielleicht geklungen hat und auf dem Prying Eyes-Album halt mehr nach No Warning, was natürlich manchen Leuten noch besser gefallen hat, aber ich denke, es gibt auf jeden Fall mehr solide No-Warning-Rip-Offs, die relativ ähnlich klingen, als Bands, die eben das ausprobieren, was Cruel Hand of Lock and Key ausprobiert haben. Da gibt's Riffs for Days. Chris Linkovic, der Sänger von Cruel Hand, ist, so vermute ich zumindest, auch ein hervorragender Songwriter. Er wurde für Lock and Key auch in den Credits aufgeführt für die Gitarren-Soli, die nicht immer so einfach sind zu spielen. Und war ja auch Gitarrist bei Outbreak, sodass der, denke ich, da viel die Hand mit dem Spiel hatte beim Songwriten. Und was bei Lock and Key auch der Fall war, es ist die Platte, die mein Lieblingsschlagzeuger bei Cruel Hand eingespielt hat, nämlich Nate Manning. Der war eigentlich jahrelang ein Gitarrist von Cruel Hand. Ganz charakteristischer Look mit einer Explorer-Gitarre, kann aber auch super gut Schlagzeug spielen, hat das auch mal für Bane eine Zeit lang gemacht oder immer mal wieder, auch bei der letzten Show hat er von Bane noch einen Song mitgespielt und ich finde, das hört man auf Lock and Key. Es gibt auf YouTube so ein altes Video, das ist leider ziemlich verpixelt, weil die Videoqualität 2010 eben auch noch nicht auf dem heutigen Stand war und da sieht man, wie Cruel Hand eben mit Nate Manning am Schlagzeug in der Garage oder in einer Garage von Jay Mars von Defita Lock and Key aufnehmen. Genau, der hat einiges schon produziert, Jay Mars. Und so eben auch Lock and Key. Wobei ich schätzen würde, eben weil man ja auch seine Arbeit von Defita kennt, ich würde sagen, Jay Mars war für die Frühphase von Defita super wichtig. Er bewegt sich eher in melodischen Gefilden. Und, das ist eine Hypothese, dementsprechend war vielleicht Lock and Key für ihn mit dem ganzen Metal-Einfluss ein neuer Bereich. Jedenfalls ist die Produktion okay, aber letztendlich der Grund, warum Lock and Key hier auf Platz 7 landet und nicht auf Platz 2. Ich hatte das Album ewig lang auf Platz 2, auch jetzt noch vor einigen Tagen für die Liste hier und habe das nicht wirklich hinterfragt. Jetzt habe ich aber die letzten Tage nochmal ganz viele Alben durchgehört und muss einfach sagen, die Produktion hätte besser sein sollen. Die wird den Songs nicht ganz gerecht. Die Songs sind, wie ich schon gesagt habe, super vielseitig. Grooven, haben Soli, haben Side-to-Side-Parts, haben Mitsing-Parts, haben Gang-Shouts. Es könnte aber alles besser in Szene gesetzt sein. Es gibt viele Parts, wo ich denke, ein paar BPM schneller hätten denen gut getan. Aber nichtsdestotrotz, es ist Meckern auf hohem Niveau. Es ist eine meiner Lieblings-Hardcore-Platten und wahrscheinlich auch eine der meistgespielten. Wenn ich aber wirklich nach der Frage gehe, wie gut ist etwas gealtert, dann sage ich mit meinen heutigen Ohren, das hat ganz klar von den vielen Live-Shows, die ich von Cruel Hand gesehen habe, profitiert. Und der Live-Sound ist natürlich auf dem Album sehr gut eingefangen. Ja, ich lege es euch ans Herz. Auch generell die Band Cruel Hand auszuchecken, ist, finde ich, eine der besten aus dem Hardcore-Sektor, die da auch gerne mal ausgebrochen ist. Zum Beispiel auf dem Nachfolgealbum von Lock and Key, The Negatives, gibt's punkige Songs, metalige Songs, poppige Songs, wo manche den Suffer Survive-Vergleich zu No Warning bemüht haben. Und Cruel Hand hat auch über die Jahre auf jeden Fall gut Hate abbekommen dafür, dass die vor allem in den Staaten ganz viel mit Pop-Punk-Bands unterwegs waren und vielleicht auch in Lineups, wo man sich fragte, ich will eigentlich nur Cruel Hand sehen, warum muss ich mir dann noch Desolated angucken oder halt, keine Ahnung, Man Overboard. Ich habe jetzt einfach mal ins Blaue geschossen. Ich glaube nicht, dass die jemals mit Man Overboard auf Tour waren. Aber you get the idea. Genau, Cruel Hand bis heute finde ich solide. Leider nicht mehr auf dem Stand von damals. Es gab auch verdammt viele Besetzungswechsel. Aber selbst der neuesten EP, die, was ich online gelesen habe, super viel Disses abbekommen hat, kann ich immer noch einiges abgewinnen. Platz Nummer 6. High Violet von The National. Eine Indie-Band aus New York, die auf 4AD Records High Violet rausgebracht hat. Das war mein erstes Album von The National und The National war eine der ersten Indie-Bands, die ich gehört habe. Nach wie vor ist es das früheste Album, was ich von The National gehört habe, also in der Schaffensphase. Ich bin noch nicht weiter nach vorne gekommen, ich kenne einzelne Songs, unter anderem, weil ein Song auch von Touché Amoré nochmal gecovert wurde, Available, aber ansonsten verfolge ich die Band erst seit High Violet. Es ist auf jeden Fall auf meiner Liste drauf, dass ich dringend nochmal die Alben davor abchecken muss. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die mit High Violet und Trouble Will Find Me nicht mithalten können werden, meiner Meinung nach. Hat dann auch wieder mit Produktion, aber auch mit Songwriting zu tun. The National ist für meine Verhältnisse eine sehr ruhige Band. Dementsprechend, wenn ihr bis jetzt die Veröffentlichung gut fandet, die ich hier besprochen habe und The National noch nicht kennt, seid ein bisschen vorgewarnt. Nichtsdestotrotz, aber unglaublich gut. Hat mich direkt abgeholt. Ganz charakteristische Baritonstimme, wie auch bei Interpol oder den Editors. Ich würde tatsächlich auch diese drei Bands immer in einen Topf schmeißen, so mehr oder weniger zumindest. Eben wegen den Baritonstimmen, die man erkennt. Und würde sagen, da schneiden The National auf jeden Fall, wenn man ihre komplette Karriere betrachtet, deutlich am besten ab. Ja, im direkten Vergleich, den habe ich schon oft in meinem Kopf bemüht, zum Nachgängeralbum Trouble Will Find Me, hat High Violet meiner Meinung nach den besseren Overall-Vibe. Die Songs fließen besser ineinander, klingen kohärenter, aber Trouble Will Find Me hat die besseren Einzelsongs, zum Beispiel Sea of Love oder Graceless. Man hat auch auf High Violet natürlich Standout-Songs, wie zum Beispiel Sorrow, Anyone's Ghost, Afraid of Everyone. Aber ich glaube, also meine Lieblingssongs befinden sich auf beiden Alben. Ich würde sie beide ungefähr gleich raten. Aber wenn ich jetzt wirklich wählen müsste, wenn man mir eine Knarre an den Kopf halten würde, dann müsste ich wahrscheinlich ganz laut High Violet schreien. Aber in so einer Welt leben wir ja zum Glück nicht. Ja, umso schlimmer ist es, dass 2020, in dem Jahr, wo Corona erstmals die Festivalsaison platt gemacht hat, The National ein 10-Year-Anniversary-Set High Violet auf dem Best-Kept Secret Festival in den Niederlanden angekündigt hatten, was jetzt nicht mehr stattfinden wird. Da waren auch Massive Attack Headliner, das wird auch nicht stattfinden in diesem Jahr, wenn dann das Best Kept Secret Festival überhaupt stattfinden wird. Karten habe ich gekauft, ich freue mich trotzdem, jo, vielleicht sieht man sich da. Gut, das waren Platz 10 bis Platz 6. Ich würde sagen, jetzt habt ihr euch auf jeden Fall wieder einen Ruhe-Jingle verdient. Alright, Platz Nummer 5 bis Platz Nummer 1, here we go. Platz Nummer 5, Come Around Sundown von der US-amerikanischen Indie-Rock-Band Kings of Leon aus Tennessee. Rausgekommen auf dem Label RCA, dementsprechend ein riesiges Album. Platz 1 in Deutschland, Platz 1 in Österreich, Platz 1 in der Schweiz, Platz 1 im Vereinigten Königreich, aber nur Platz 2 in den USA gemacht. Aber gut, das gibt einem einen Geschmack davon. Ich bin persönlich ein riesen Kings of Leon Fan. Ich weiß, das zählt wahrscheinlich unter den Bands, die ich richtig abfeiere, zu den polarisierendsten, aber ich stehe voll und ganz dahinter. Allerdings natürlich mit Einschränkungen. Und deshalb sei an dieser Stelle gesagt, Come Around Sundown ist das letzte gute Kings of Leon Album. Zumindest in voller Länge. Es gab danach das 6. Album Mechanical Bull. Da waren noch vereinzelt gute Songs drauf. Aber seitdem ist die Band so spannend, wie sie aussieht. Nämlich als ob sie frisch aus dem Otto-Katalog ausgeschnitten worden wäre. Aber alle Alben vor Come Around Sundown und Come Around Sundown inklusive sind der absolute Hammer. Wirklich. Zieht's euch rein. Es sei denn, ihr seid direkt schon raus, weil ihr die zwei Lieder kennt, die auf dem Radio und im Fernsehen hoch und runter liefen. Wobei ich selbst die gut finde. Aber frühe Phase Kings of Leon, Garage Rock at its finest. Mittlere Phase Kings of Leon mit Only by the Night, Because of the Times und Come Around Sundown. Wirklich, mir fällt kein anderes Wort als Hammer ein. Drei Überalben und danach ging es leider bergab. Dazu möchte ich gleich noch kommen. Aber zuerst mal ein bisschen Track by Track. Mary sucked ass. Den Song muss ich tatsächlich skippen. Da führt nichts dran vorbei. Ganz, ganz grauenhaft, passiert manchmal auf Alben. Leider schade, weil die Songs davor großartig sind und auch danach würde man es bereuen, meiner Meinung nach, wenn man da komplett abgeschaltet hätte. Mary ist sehr schleppend und so tranig und auch so schnulzig. Das ist eine Seite von Kings of Leon, die ich nicht bräuchte, die eben auch auf den neueren Alben dann mehr zur Schau gestellt wird. Auf Come Around Sundown selbst zeigt die Band eigentlich, dass sie das auch viel besser kann als auf Mary, zum Beispiel bei Mi Amigo oder bei Back Down South. Aber nun ja, im In Search of Tracks Podcast wäre das definitiv ein Song, den man rauscutten würde. Da stellen sich ja die beiden, die das besprechen, immer die Frage, würdest du den Song auf dem Album behalten? Ja oder nein, und ich würde Mary nicht nur vom Album schmeißen, sondern direkt in den achten Höllenzirkel. Jo, ansonsten, was ich mir aufgeschrieben habe zu Come Around Sundown ist, dass das Artwork perfekt zum Titel und perfekt zur Musik passt. Da stehe ich auch sehr drauf, wenn das Konzept einfach rund ist. Das haben auch andere Alben auf meiner Liste und auch welche, die jetzt noch kommen sollen. Gut geschafft. Bei Come Around Sundown ist es sehr auffällig, finde ich. Das ist ein super gutes Album, um sich quasi im Sonnenuntergang ins Auto zu setzen und an einem Sonntag die Birne auszuschalten. Wirklich, ja, wärmstens ans Herz gelegt. Am besten kommt das Album natürlich im Sommer rüber. So, und dann hatte ich gesagt, ich wollte noch Bezug dazu nehmen, dass Kings of Leon dann nach dem Album so scheiße geworden sind. Und das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass viele bekannte Künstler, die einen gewissen Erfolg auch erreicht haben mit ihrer Musik, ihr Formular finden, das für sie funktioniert und da nicht mehr aus dieser Comfortzone ausbrechen. Ich finde, das hat man auch bei anderen Bands, im Speziellen eine Band, auf die ich gleich noch kommen werde. Kings of Leon, wenn wir die beispielhaft nehmen, schippern dann auf ihren letzten beiden Alben so rum im Poprock, der im Karstadt laufen könnte. Und man kann immer noch nicht sagen, dass das schlecht wäre. Es ist einfach nur das Gegenteil von mutig. Und meine These ist, wenn Bands sozusagen ihr Formular gefunden haben und da nicht mehr ausbrechen, das lässt sich durchaus auch auf einige unbekanntere Bands in Subkulturen beziehen, dann wird das meistens ziemlich langweilig. Und wenn man Glück hat, kommt dann nochmal eine Platte, die einen überrascht, weil man gedacht hätte, dass die Band nicht mehr spannend wird. Jo, soviel zur Formularthese. Ihr könnt ja gerne was dazu sagen, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Auf Platz 4 befindet sich das Album Heavy Breathing von der Metalband Black Breath aus Seattle, beziehungsweise aus dem US-Staat Washington. Da kommt ja sehr gute Musik her aus Seattle. So auch Heavy Breathing. Die Platte ist auf Southern Lord rausgekommen, also auf einem ziemlich metallastigen Label. Und ich kann wirklich nur sagen, was für eine Wumme, Black Breath. Die ganze Band, was für eine Wumme, Heavy Breathing. Was für eine Wumme auch live. Also wenn ich es beschreiben sollte, HM2, Gitarrenpedal, Entombed, wahrscheinlich Einfluss vom Schweden-Metal, ohne dass ich mich bei Schweden-Metal auskennen würde. Crustige Einflüsse, ohne dass ich mich bei Crust auskennen würde. Ich wäre sehr froh, wenn Leute aus den beiden Lagern mir das bestätigen oder widerlegen könnten. Auf jeden Fall ballert's nur nach vorne. Das sind die längsten Growls, die es gibt, wie der Sänger da schreit auf dem Album. Ich weiß nicht, wie lange er dafür Luft geholt haben muss vorher. Und live hat das genauso gemacht. Ich habe die Band einmal gesehen, als Headliner auf dem Flufffest 2011. Und die hat alles in Grund und Boden gespielt. Mit gerade mal einer LP und einer EP, Razor to Oblivion EP. Puh. Ja, der andere Headliner war Ceremony 2011. Die hatten 2010 Ronard Park rausgebracht. Die Platte habe ich hier nicht drin, auch wenn Sick natürlich ein sicker Song ist. Und jo, das hat sich eingeprägt, weil Black Breath einfach nur abgeliefert haben. Da waren einige offene Münder zu sehen auf dem Acker in Tschechien. Und natürlich auch, wer da war, wird sich erinnern, ein Live-Hochzeitsantrag von einem der Gitarristen von Black Breath an Sam von Glasses, also eine Sängerin in einer deutschen Hardcore-Band. Und ja, kleiner Spoiler, der Hochzeitsantrag wurde nicht sofort angenommen. Und ja, ich weiß nicht, wie es aus der anderen Sicht war, aber ist eine Sache, die man mal erlebt haben kann. Hatte schon so einen gewissen Vibe. Aber ja, so spielt das Leben manchmal, ne? Steckst du nicht drin. Jo, Black Breath hatten auch zu einer gewissen Zeit Mark Palm von Gold Alone, den Frontmann, mit in der Band. Ich bin Riesen-Fanboy, ohne ihn jemals getroffen zu haben oder zu kennen, aber grandiose Lyrics. Hat jetzt auch wieder eine aktive Band oder mehrere aktive Bands, aber die aktivste wahrscheinlich gerade Super Crush. Aber hat auch nur ganz kurz bei Black Breath mitgespielt. Ich weiß gar nicht, ob er eine Veröffentlichung mit eingespielt hat. Auf jeden Fall ist vor 2 Jahren der Bassist von Black Breath verstorben, so dass ich auch in dem Fall schätzen würde, dass es das mit der Band leider war. Kleiner Spoiler für eine der nächsten Folgen. Heavy Breathing ist heavy as fuck. Aber vielleicht nicht das beste Black Breath Album. Fragezeichen? Jo, kommen wir zu Platz 3. White Crosses von Against Me. Punkband aus Gainesville, Florida. Ihr könntet sie kennen. Ich denke, viele aus meiner Hörerschaft kennen sie auch schon sehr lange. Ist eine Punkband, die mich persönlich seit meiner Jugend begleitet, seit meiner frühen Jugend. Und ich habe nicht mehr mitgezählt. Wie viele Alben sind es inzwischen? 8? Jedenfalls ist White Crosses das 2. Album auf einem Major-Label gewesen. Und Against Me hat natürlich auch viel Shit dafür gekriegt, dass sie den Wechsel auf ein Major-Label vollzogen haben, mit dem Vorgängeralbum zu White Crosses, New Wave. Ich persönlich finde diese Major-Phase von Against Me, weil die sind nach White Crosses wieder vom Major-Label runtergegangen, ist sogar die beste Phase der Band. Man hört auf jeden Fall beiden Alben die dicke Produktion an. Die tut den Alben meiner Meinung nach sehr gut. Und danach hat Against Me dann gesagt, okay, genug von den Major-Labels, wir machen unseren eigenen Kram. Und hat in der Folge die Alben wieder selbst veröffentlicht. Auch dann quasi nachdem öffentlich wurde, dass ehemals Tom Gabel, jetzt Laura Jane Grace, eine Geschlechtsumwandlung vollziehen wird. So, White Crosses ist in Deutschland sogar in die Charts gekommen, die Top 100 auf Platz 87 und in Amerika auf Platz 34. Muss man auch erstmal schaffen, wenn man aus der Stinke-Punk-Band-Szene kommt. Und das passt irgendwie, denn der Pop-Appeal auf dem Album ist sehr groß, ohne dass die Band da an irgendeiner Stelle wirklich das Gesicht verliert. Auf dem Album findet man, wenn man so will, den Hit I Was a Teenage Anarchist. Der ist aber bei weitem nicht der einzige Hit auf dem Album. Auch dieses Album, ähnlich wie das Not Like This Album von Iron Cheek, steckt voller Mitsing-Refrains, voller Gitarrenmelodien, die einem im Kopf bleiben, voller Abwechslung. Und da ist es Iron Cheek ein bisschen was voraus. Und wie gesagt, die Produktion killt. Because of the Shame, großartiger Song. Bamboo Bones, großartiger Song. Ache With Me ist eine Akustik-Gitarrenballade auf dem Album. Und so hat man irgendwie fast alles, was in Anführungsstrichen das Roggerherz begehrt, auf der Platte mit drauf. Mich wundert selbst ein bisschen. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich White Crosses vielleicht mal als das beste Against Me-Album ansehen würde. Aber wenn ich jetzt so retrospektiv auf die Diskografie drauf gucke, würde ich das tatsächlich sagen. Damals hat es mir vor den Kopf gestoßen, weil es so poppig war. Vielleicht noch poppiger als New Wave, was auch schon poppig war. Aber inzwischen, nachdem ich das Ganze auch noch ein paar Mal live gesehen habe und auch noch die Ehre hatte, Laura Jean Grace zu interviewen, kann ich nur sagen, Hut ab. Das ist ein richtig geiles Album, was es schafft, eben nicht nur Preaching to the Converted, nur die alten, besoffenen Punker auf den Plan zu rufen, sondern eben auch eine neue Generation vermutlich. Gut, zwei Alben sind's noch. Spannung steigt. Das zweite Album auf meiner Liste, Best of 2010, ist wieder arschunbekannt und es hört auf den Namen Guilty as Charged von der Hardcore-Punk-Band Bitter End aus Texas. Das Album ist auf Death Wish Inc. erschienen, wie jeder weiß, das beste Label aller Zeiten und ist für mich eine der allerbesten Hardcore-Platten aller Zeiten. Sehr, sehr einzigartig. Die Band kommt aus Texas und schafft es einfach, das im Sound hörbar zu machen. Ich weiß nicht so ganz wie, vielleicht liegt es an diesem, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, Tex-Mex-Flair, der in den Gitarren mitkommt. Es gibt einen Interlude, der heißt Sueños Muertos. Das hört sich sehr, ja, lateinamerikanisch an, aber auch in den verzerrten Songs, auch in den Hardcore-Songs, schwingt dieses Element meiner Meinung nach mit. Und das muss man erstmal schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie sie es geschafft haben. Sie sind auch nicht die einzige Band, die das schafft. Es gibt ja immerhin oder gab immerhin auch noch Power Trip und Iron Age aus Texas, die das auch irgendwie mit in ihren Sound reingepackt haben. Aber Guilty as Charged schicht sogar, wenn man diese Bands als Vergleich mit ranziehen würde, raus, meiner Meinung nach. Der Flow, unglaublich. Es groovt ohne Ende, es ist hart. Die Lyrics von Daniel Rosen oder wie er seine Vocals rüberbringt, sind absolut charakteristisch. Ist fast schon, als ob er die rausspuckt die ganze Zeit. Die Band wurde häufig verglichen mit Breakdown, einer anderen Hardcore-Band. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich noch nie Breakdown gehört habe. Es gibt einige Leute, die Bitter End als Crossover bezeichnen würden und Vergleiche zu Biohazard ziehen würden. Finde ich zwar nachvollziehbar, würde ich aber so nicht komplett unterschreiben. Ich finde auf jeden Fall in der Landschaft der letzten 15 Jahre, was den Hardcore-Bereich angeht, sticht Bitter End sowas von raus, dass es nicht unerwähnt bleiben soll. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Bitter End eine der unterbewertetsten Hardcore-Bands, ja, der letzten 15 Jahre ist. Leider bei den Live-Shows zwar schon eine Reaktion von den Leuten, aber bei weitem nicht genug. Woran es liegt, da könnte man jetzt mutmaßen. Bin gespannt, was ihr dazu denkt, falls ihr die Band kennt. Ich denke mir, wenn ich das anhöre, Produktion, Wahnsinn, Songwriting, Wahnsinn. Wah-Wah-Pedal an allen Ecken, super starke Riffs. Also da müsste eigentlich auch jeder Metal-Gitarrist seinen Spaß dran haben, wenn er das hört. Und jo, wären für mich vor ein paar Jahren Grund genug gewesen, aufs Bringing It Down Fest in Dresden zu fahren, wo die spielen sollten. Aber dann wurde die Europatour gecancelt und ich bin nicht nach Dresden gefahren. Schade. Das letzte Mal, dass ich Bitter End gesehen habe, ist nämlich verdammt lang her. Das war irgendwann in Aachen. Jo, hoffen wir mal, dass es nochmal dazu kommt. Die letzte Veröffentlichung ist auch schon, glaube ich, 7 Jahre fast alt. Und damit wären wir dann endlich kurz vor der Nummer 1. Und ja, da muss natürlich ein Trommelwirbel kommen, ne? Wer ist die Nummer 1 beim Maser Martin, Maser Talks Music Podcast? Wer ist es? Wer mich kennt, weiß es natürlich. Der meistgespielte Künstler auf meinem Last.fm-Profil, Foals. Total Life Forever von der britischen Indie-Band Foals aus Oxford, England. Ja, dazu könnte ich jetzt, wahrscheinlich die ganze Nacht noch weiterreden. Aber ich gebe euch folgenden Tipp. Wenn ihr noch Marihuana raucht, dann macht euch irgendwann mal eine Lunte an und macht dieses Album an. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich kann mir kaum erklären, wieso es gerade dieses Album ist, was für mich so raussticht. Ich überlege öfter mal, was sind die besten Alben für mich meines Lebens? Und Total Life Forever von Foals wäre definitiv immer ein sicherer Pick für die Top 5 für mich. Jetzt habe ich schon viele Leute, oder sagen wir mal einige Leute, kennengelernt. Ich kenne nicht so viele Leute, die Foals auch so feiern, wie ich das tue. Vielleicht eine Handvoll. Aber da gibt es einige, die sagen, yo, Total Life Forever, ganz nett. Aber ich mag Holy Fire mehr, What Went Down mehr. Oder Antidotes mehr, das Album vor Total Life Forever. Warum ist es gerade Total Life Forever? Tja, schwierig zu sagen. Und da komme ich wieder zurück zum Anfang von der Folge. Ich würde nämlich sagen, das liegt in meinem Falle schon stark an der Lebensphase, in der mich dieses Album gefunden hat. Weil die Phase war wunderschön. Und das war ein ganz integraler Bestandteil vom Soundtrack von dieser Lebensphase. Ich finde, ähnlich wie Come Around Sundown ist Total Life Forever ein Vibe, der mit dem Artwork ausgestrahlt wird, mit jedem Song ausgestrahlt wird. Die Songs sind sehr kohärent ineinander. Da ist eine ähnliche Palette an Effekten, die auf allen Songs drauf ist. Und trotzdem, wie könnte es anders sein, bei einem Album, was auf Platz 1 landet, ist sehr viel Abwechslungsreichtum drin. Man hat zum Beispiel Miami, der ziemlich funkig rüberkommt. Man hat mit Spanish Sahara natürlich eine erstklassige Ballade. Man hat auf der B-Seite des Albums ziemlich viele ruhige Tracks, die, ja, wie soll ich das sagen, eigentlich so zum Zurücklehnen und Genießen einladen. Und aber auch rockige Nummern, wie den Titeltrack, den ich, um ehrlich zu sein, von dem Album eigentlich am wenigsten mag. Aber würde ich ihn rausschneiden? Wahrscheinlich schon. Aber dann auch nur den Track. Der Rest ist wirklich sehr gut. Ja, die Foals habe ich tatsächlich nur einmal live gesehen. Und zwar zu der Zeit, wo sie dieses Album veröffentlicht hatten. Was natürlich auch eine sehr gute Sache war. Weil meiner Meinung nach war das der Höhepunkt. Der Zenit. Und ich war natürlich absolut dicht. Und habe mir das reingezogen in der Live Music Hall in Köln. Und obwohl der Sound in der Live Music Hall oft nicht so das Gelbe vom Ei ist, war es bombastisch. Shoutout nochmal an Knut fürs Fahren. Danke, dass du meinen bekifften Ass ausgehalten hast. Und jo, das ist aber lange her. dann hätte ich sie nochmal 2019 auf dem Reeperbahn-Festival als Headliner sehen sollen. Das hat aber leider nicht geklappt, weil der Sänger von den Foals in ein Messer gegriffen hat, während er in Griechenland auf einem Heimaturlaub war. Und dann wurde das schlechteste Headliner-Replacement aller Zeiten auf irgendeinem Festival vollzogen und irgendein sexistischer Rapper platziert. Ich verwechsel immer den Namen, Bowser oder so. Naja, jedenfalls der Hauptgrund für das Reeperbahn-Festival war dann futsch. Es war aber trotzdem der Banger. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, weil bei dem Festival geht es natürlich nicht nur um die Bands. Da gibt es noch ganz viel anderes, was geboten wird. Und auch so ist das Line-Up stark genug, als dass das einen Besuch rechtfertigen würde. Kann ich auf jeden Fall stark empfehlen. Bei den Foals hat der Bassist Walter 2018 die Band verlassen, was schon erwähnenswert ist, weil vorher war die Band immer in derselben Besetzung und hat die Veröffentlichung rausgebracht, außer ganz am Anfang, wo man die Band noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Und jetzt ist im September auch noch der Keyboarder Edwin ausgestiegen. Das heißt, von den ursprünglichen 5 Bandmitgliedern, die den Sound geprägt haben und über Jahre dann auch mitverändert haben, sind jetzt noch 3 Leute übrig. Und ich finde, man hört es wirklich raus. Dazu in einer anderen Folge mehr, je nachdem, wo die Veröffentlichung, die dann nach Total Life Forever rauskam, dann eben reinpassen. Ich kann nur sagen, das lässt mich nachdenken. Und zwar über die Frage Zenit und Bands. Wann hat eine Band ihren Zenit überschritten? Gibt es so ein Konzept überhaupt? Gibt es Bands, die mehrere Zenite haben? Ich würde sagen, wenn man sich, keine Ahnung, die Kurvendiskussion von damals vor Augen hält, gibt es nur ein globales Maximum. Dementsprechend kann es nur einen Zenit der Künstler geben. Und der wäre meiner Meinung nach bei Foals schon bei Total Life Forever erreicht gewesen. Das sieht natürlich wiederum auch jeder ein bisschen anders. Bei anderen Bands, die im Mainstream sind, ist es ganz augenscheinlich, dass viele Leute nur wegen einer alten Veröffentlichung da sind. Oft ist es ja auch wirklich nur ein Album. Oder manchmal sogar nur ein Song, für den eine Band gefeiert wird. Das wäre allerdings im Falle von den Foals natürlich Schwachsinn, das zu behaupten. Die haben eine super starke insgesamte Diskografie, die ich auch gerne mal durchsprechen würde, wenn es jemanden interessiert. Ja, und ich frage mich dann wirklich auch, was an dieser Zenit-Frage für mich dranhängt. Was sagen Chartplatzierungen eigentlich aus? Total Life Forever ist in Deutschland auf Platz 48 gekommen und im Vereinigten Königreich, also da, wo die Foals herkommen, auf Platz 8. Die späteren Veröffentlichungen von den Foals haben höhere Chartplatzierungen gehabt, sind teilweise sogar auf Platz 1 gekommen. Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 hat das geschafft, ist meiner Meinung nach das schlechteste Album bisher von den Foals. Was sagen Chartplatzierungen wirklich aus? Wir wissen alle, ich habe es in der Pilotfolge auch schon angesprochen, es kommt eigentlich seit Jahren nur Grütze raus. Das passiert halt, wenn Leute mit wirtschaftlichen Interessen sich in Kunst einmischen, I guess. Fight me. Aber sind nicht eigentlich die Breakthrough-Alben von Künstlern die wahren besten Alben? Unabhängig davon, wie viel sich verkauft oder wie gut die in den Charts performen. Und das wäre in dem Fall von den Foals ganz klar Total Life Forever. Also wir reden von dem Album, was den Künstlern ein größeres Publikum erschließt. Das ist für mich, wenn man so will, das Learning aus der letzten Woche, in der ich so viel Musik gehört habe. Ich habe gestern nochmal den Orange by Handelsblatt Podcast ein paar Folgen gehört. Und da wird dann häufig in den Folgen nach den Learnings von den 3 Podcastern, von den 3 Hosts gefragt. Und mein Learning ist, wenn ich es nicht vorher schon in einer anderen Form wusste, guckt auf das Breakthrough-Album von einer Band. Womit ist eine Band von einer niedrigeren Ebene auf eine höhere gekommen? Und ja, man soll das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Das heißt, wenn ihr euch auch so für Musik begeistert, wie ich das tue, dann müsst ihr natürlich am Puls der Zeit bleiben und gucken, welche Band hat den Zenit noch nicht erreicht? Wo kann ich da nochmal schnell dazwischen, bevor es soweit ist? Interessant zum Beispiel Turnstile. Ist da der Zenit schon erreicht? Mit Glow On? Schwierige Frage. Könnten auch nochmal eine Schippe drauflegen. Das wäre ein Beispiel für eine Band, die gerade irgendwo wahrscheinlich an ihrem Zenit rumschrappt. Weil es ist enorm schwierig, so ein Momentum, wie Turnstile das gerade haben, über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. So, und dann hatte ich es eben schon angeteased bei den Kings of Leon. Auch bei den Foals würde ich meine Formularthese anwenden, dass wenn eine Band ihr Formular gefunden hat, in dem ihre Musik funktioniert und sich dann zu sicher darin wiegt, dass es dann schnell langweilig werden kann, wie es bei den Foals meiner Meinung nach auch passiert ist. Mehr zu Holy Fire und What Went Down in den Jahresfolgen, wo die beiden Alben rausgekommen sind. Da waren auch noch super starke Songs drauf. Aber die Spielfreude, zum Beispiel von Antidotes oder eben von Total Life Forever, die sucht man da meiner Meinung nach vergebens. Dafür hat man ziemlich sichere, gute Songs und vielleicht keine Ausreißer mehr. Sagt mir gerne eure Meinung zu den verschiedenen Thesen, die ich jetzt in der Folge aufgestellt habe. Die Formularthese, die Breakthrough-Album-These und so weiter und so fort. Ich freue mich über Feedback, wie ihr wisst. Und sage Peace out erstmal. Es kommt vielleicht noch eine zweite Folge für das Jahr 2010, in der ich die anderen, 14 Veröffentlichungen bespreche. Vielleicht auch nicht. Das war jetzt schon wieder eine ordentlich lange Zeit. Und ich muss jetzt natürlich hier noch die ganzen Intro, Interlude, Outro-Sachen dazu schneiden. Deswegen sag ich jetzt erstmal, wenn ihr nichts mehr von mir hört, dann hören wir uns, so ihr denn wollt, nächste Woche und es geht um das Jahr 2011. Oh, aber bevor ich es vergesse, ich habe euch natürlich auch eine Best of 2010 Playlist gemacht und werde die liebend gerne anfügen in der Beschreibung von dem Podcast beziehungsweise in der Bio von meinen Social-Media-Kanälen. Viel Spaß damit, auch dazu gerne ein Feedback. Ich hoffe, ihr findet was Neues für euch und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ciao, Sie!